Hallo und grüß Gott, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Es grüßt Sie alle herzlich, Sabine Böhler. In der nächsten Stunde sprechen wir über die Treue in Beziehungen. Treue, die verbunden wird mit beständiger Freundschaft, einer Standfestigkeit, Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, einer tiefen, bindenden Liebe, die über das Verliebtsein weit hinausgeht. Jedem von uns fallen sicherlich jetzt viele Eigenschaften zur Treue in Beziehungen ein, die Ihnen ganz wichtig geworden sind. Nun, liebe Zuhörer, möchte ich es uns ersparen, groß darüber zu sprechen, wie viele Ehen bzw. Partnerschaften in die Brüche gehen und aus den verschiedenen Gründen einfach nicht gelingen. Lassen Sie uns vielmehr heute darauf schauen, dass es immer wieder Paare gibt in unserem Umfeld, die mehrere Lebensjahrzehnte Ehe zurückblicken dürfen. Und an den Jubiläen wirken sie durchaus immer sehr glücklich und zufrieden. Also es scheint etwas gelungen zu sein in langjährigen Beziehungen. Es scheinen Täler überwunden, Berge erklommen und Wiesen der Freude durchwandert. Ich möchte dir treu sein. So haben wir die Sendung heute überschrieben. Und es geht uns heute darum, den Liebestötern auf die Spur zu kommen. Was schleicht sich da ein in Beziehungen, manchmal ganz unmerklich, und lässt das Versprechen der Treue auf einmal völlig verblassen? Ja, welche Chancen können in Krisen stecken? Was erfahre ich in schweren Zeiten über mich selbst, über meine Partnerschaft, über meinen Partner, und lässt die Liebe das Verständnis füreinander wachsen? Was sind Versuchungen, aus der Partnerschaft ausbüchsen zu wollen? Und warum lohnt es sich immer wieder, ihnen zu widerstehen, diesen Versuchungen, und in die Ehe zu investieren und in den anderen sozusagen? Unser heutiger Gast, das ist Ute Horn. Sie ist seit 31 Jahren verheiratet und schon als junge Erwachsene hat sie zusammen mit ihrem Mann die Jugend in einer Mission Familiendienstschule besucht. Das Ehepaar Horn, sie sind beide Ärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten und sie werden und wurden auch immer wieder auch in ihrer Praxis mit Krankheiten konfrontiert, die zum Beispiel aus Seitensprüngen entstanden sind. Und dann haben sie dann zusammen auch Ehearbeit sehr jung schon begonnen. Und da ist ihnen beiden wichtig geworden, schon seit Beginn ihrer Ehe ist ihnen die Ehearbeit auch wichtig geworden. Und so weiß Ute Horn aus vielen Gesprächen und eigenen Erfahrungen, dass sich das Investieren in die Beziehung lohnt. Und natürlich kennt sie auch das Auf und Ab in Beziehungen und dass es immer wieder Kraft und Mut bedarf, Ja zu sagen zu dem eigenen Mann, zu den Aufgaben. Bei Frau Horn ist es zum Beispiel eine neunköpfige Familie, den Herausforderungen im Beruf. Und so kann sie heute sagen, es ist schaffbar, ein Leben lang treu zu sein. Ich begrüße jetzt ganz herzlich am Telefon in Krefeld Ute Horn. Hallo und grüß Gott.
Ja, guten Tag, Frau Böhler.
Ja, unser Thema, ich möchte dir treu sein. Der Wert der Treue ist immer noch eines der wichtigsten Tugenden in Beziehungen und das belegt die regelmäßig durchgeführte Shell-Jugendstudie auch. Treue und Verlässlichkeit gehört zu den festen Bestandteilen in Beziehung und Ehe, zu den wichtigsten. Und sie ist nicht selten aber auch der Trennungsgrund Nummer eins, weil es einfach nicht gelungen ist, treu zu bleiben. Frau Dr. Horn, warum fällt es uns so schwer, wirklich treu zu bleiben?
Also das eine ist, dass ich denke, wir haben oft eine unrealistische Vorstellung von Partnerschaft. Wir denken, wenn ich doch jetzt verliebt war und geheiratet habe, dann habe ich keine Probleme mehr und der andere wird mir lebenslang treu sein. Aber meine Erfahrung zeigt, dass es in jeder Beziehung Krisen gibt. Und wenn zwei Menschen eng miteinander zusammensehen, dann gehen sie auch durch Missverständnisse. Es muss diskutiert werden, es muss gestritten werden. Das muss auch ein Stück weit alles gelernt werden miteinander, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Ich muss den anderen erstmal richtig kennenlernen. Und darum ist das oft nicht so einfach, dann in den Enttäuschungen, die man erlebt, dann sich nicht andersweitig auch zu orientieren oder bei anderen Menschen das zu suchen, was man in der eigenen Partnerschaft nicht bekommt. Also wenn ich dann mich ungeliebt fühle in meiner Partnerschaft, dann ist halt auch der Weg zu einem Seitensprung groß. Vor allen Dingen, wenn ich dann halt auf der Arbeit oder im Hobby Menschen kennenlerne, womit das scheinbar leichter ist. Das andere, was ich auch beobachte, ist, dass unsere Welt halt größer insofern geworden ist. Früher hat man sich seinen Ehepartner im Umfeld gesucht, im eigenen Dorf, in der eigenen Stadt. Man ist nicht so weit weggekommen. Als ich jung war, war es schon Deutschland, wo man sich den Partner gesucht hat, wo man dann auch eine Lehrstelle oder ein Studium vielleicht weiter weg von zu Hause gewählt hat, auch teilweise ganz bewusst, um einfach mal rauszukommen. Und heute suchen sie sich auch gerade durch das Internet und so oft die Beziehungen, die Partner auf der ganzen Welt. Und man hat irgendwo immer den Eindruck, es gibt vielleicht jemand, der doch noch besser zu mir passt. Und darin gefällt mir die Definition von wahrer Liebe sehr gut. Es gibt eine Definition, da heißt, wahre Liebe hat sich entschieden, nicht weiter zu suchen. Auch wenn es im Moment durch eine Krise geht, sage ich trotzdem, nein, das ist der Partner und dem habe ich lebenslange Treue versprochen, oft ja auch vor Gott, in der Kirche, am Altar. Und das soll unsere Basis sein. Und auch wenn es durch Tiefen geht, werden wir diese Krisen miteinander durchstehen, durchlaufen. Außerdem haben wir Gott an unserer Seite, an den wir uns immer wieder wenden können, der uns immer wieder auch neue Liebe geben kann, neue Vergebungsbereitschaft. Und das Schöne ist, wenn man Krisen miteinander gemeistert hat, dann merkt man oft, Mensch, da ist ein ganz tiefes Band entstanden. Und je mehr Krisen wir miteinander durchstanden haben, desto fester wird oft auch unsere Liebe. Und dann kann man auch schon ganz anders mit Krisen umgehen. Also wir sind ja, wie gesagt, mittlerweile 31 Jahre verheiratet. Und ich kann mich erinnern, als mein Vater starb, habe ich zu meinem Mann nur gesagt, Thomas, wir gehen wieder durch eine Krise. Ich habe meinen Vater sehr geliebt. Er war so mein Rückenwind in meinem Leben. Und ich sage, ich möchte jetzt einfach trauern. Und ich bitte dich, dass du das mit mir aushältst. Und du weißt, es wird nicht ewig dauern. Aber jetzt die nächsten 4 Wochen, 6 Wochen kann es sein, dass ich keine Lust habe, mit dir zu lachen, Sport zu machen oder auch mit dir zu kuscheln oder mit dir zu schlafen. Aber bitte halte das aus. Du weißt doch, wir kommen wieder auf den Weg zusammen und dann ist unsere Beziehung wieder stärker geworden.
Ich möchte dir treu sein. So haben wir die Sendung überschrieben, Frau Dr. Horn. Und nun könnte man ja sagen, die Treue in einer Beziehung brechen wir jetzt nur herunter auf die körperliche Liebe. Aber das ist es ja gar nicht. Treue beinhaltet ja weitaus mehr.
Ja, Treue beinhaltet auch, dass ich den anderen kennenlerne, mit ihm meine Gedanken teile, dass ich eine tiefe Freundschaft mit ihm aufbaue und auch immer wieder gespannt bin, wie dieser Mensch an meiner Seite sich verändert. Weil das ist der Unterschied jetzt von Liebe und Verliebtsein. Wenn ich verliebt bin, dann möchte ich, dass der andere sich nicht verändert und dass er so bleibt. Und ich denke, jetzt sind wir auf dem Höhepunkt des Glückes und hoffentlich hält das ein Leben lang an und keiner verändert sich. Aber Liebe beinhaltet, dass ich weiß, der andere wird sich verändern und ich muss am Ball bleiben. Ich muss mitkriegen, wie er sich verändert, welche neuen Gedanken er hat, welche neuen Vorlieben er hat. Ich muss weiter neugierig bleiben auf diesen Menschen und ich muss auch bereit sein, vielleicht neue Dinge zu entwickeln, vielleicht ein neues Hobby, weil die alten Hobbys, die gehen nicht mehr oder die machen keine Freude mehr. Und vielleicht, wie können wir jetzt Zeit miteinander verbringen, die auch nicht immer nur zielgerichtet ist? Das Problem ist ja oft, man heiratet und man ist nur zu zweit ganz aufeinander fixiert und dann kommen Kinder dazu und man hat einen neuen Mittelpunkt und man kümmert sich nur noch um die Kinder und merkt gar nicht, wer der andere an meiner Seite ist und wie er sich weiterentwickelt. Dann gehen die Kinder aus dem Haus und ich denke, wer ist denn dieser Fremde an meiner Seite? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und deswegen ist es uns auch ganz wichtig, Ehe immer zu pflegen, also Eltern zu bleiben und Familie zu werden. Und so reservieren wir uns zum Beispiel immer einmal in der Woche einen speziellen Abend, den nennen wir Eheabend. Und da haben wir, als die Kinder klein waren, einen Babysitter besorgt, um diese romantische Liebe immer wieder zu fördern, um mal rauszukommen, um mal ins Konzert zu gehen oder einfach nur mal spazieren zu gehen, mal essen zu gehen. Das muss nicht unbedingt was kosten, aber einfach zu sagen, diese Zeit gehört nur dir. Diese 2 Stunden, da konzentrieren wir uns mal wieder aufeinander und gucken mal wieder, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig. Wie kann ich dir eine Freude machen? Wie kannst du mir eine Freude machen? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Rat, auch für junge Ehen, auch selbst für Ehen, die noch keine Kinder haben. Weil ich beobachte ganz oft, dass die jungen Leute jeden Abend irgendwas los haben, aber sich selber dabei eigentlich als Ehepaar vergessen.
Das Gespräch haben wir jetzt schon gemerkt bei Ihnen, wenn wir darüber reden. Ich möchte dir treu sein, das Gespräch der Paare, sehr wichtig, sich immer wieder neu kennenlernen, immer wieder Interesse füreinander zu haben. Was sind aus Ihrer Ehearbeit, Ihrer langjährigen Ehearbeit, die typischen Fallen in einer Beziehung?
Also die Fallen sind, dass oft auch Eifersucht eine Rolle ist. Es gibt einen Satz, dass es oft leichter ist, sich in den Tiefen mit dem anderen, den anderen zu trösten, als sich über die Erfolge des anderen zu freuen. Und wenn der eine Erfolg hat in der Partnerschaft und der andere nicht, ist das oft gar nicht so einfach, das mit dem anderen durchzutragen. Oder die Stärken des anderen sind oft für mich eine Bedrohung, weil ich denke, boah, der kann das alles und ich kann das nicht. Minderwertigkeit ist ein ganz zentrales Thema. Es gibt so einen lustigen Buchtitel, der heißt Liebe dich selbst und du kannst heiraten, wen du willst. Und das drückt sich letztendlich ja auch in dem Gebot von Gott aus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich muss mich lernen anzunehmen, mit mir zurechtkommen. Ich muss mein Herz behüten. Ich muss gucken, wer bin ich und was brauche ich, und das dem anderen auch ein Stück kommunizieren. Und wenn ich immer nur auf meinen Mangel gucke, dann werde ich wie so ein abstoßender Magnet. Dann kann ich mich auch gar nicht an dem anderen freuen, dem anderen sagen, was ich brauche. Und das sehe ich in ganz, ganz vielen Beziehungen eigentlich der Hauptknackpunkt, dass die Menschen mit sich selber nicht zurechtkommen, sich selber ablehnen. Und ich habe zum Beispiel mal mit einem Gynäkologen gesprochen, mit einem Frauenarzt, und der hat gesagt, Frauen, ich verstehe das nicht. Ich beobachte, dass wenn Frauen einen Brustkrebs entwickeln, dass sie dann spätestens nach 5 bis 10 Jahren geschieden sind. Und die Männer, die machen aber eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck und die tragen ihre Frauen, ich weiß nicht, was da los ist. Und ich halte sehr viele Frauenfrühstückstreffen und referiere da und nehme das Beispiel manchmal, und dann kriege ich ganz oft nickende Köpfe zu sehen, weil die sagen, ja, das ist richtig. Als Frau gucke ich dann in den Spiegel und denke, mein Mann kann mich gar nicht mehr lieben. Ich habe nur noch eine Brust oder ich habe jetzt einen Riesenschnitt da oder mir sind die Haare ausgefallen. Das geht gar nicht. Er kann mich nicht lieben. Aber eigentlich ist es so, dass ich mich nicht liebe und dass ich mich ablehne und sage, ich bin gar keine vollständige Frau mehr. Ich bin kein Gegenüber mehr. Ich ziehe mich immer mehr zurück. Ich werde wie ein Igel und dann kommt der andere auch gar nicht mehr an mich heran. Und das, glaube ich, ist ganz oft der Grund, dass dann die Ehen scheitern. Wir haben das selber in unserer Ehe erlebt, dass ich sehr, sehr schwer krank geworden bin, mit 27 Jahren schon eine Herzmuskelentzündung bekommen habe und danach immer wieder Herzrhythmusstörungen hatte. Und wenn mein Mann dann sagte, wie geht's dir, dann habe ich nur barsch reagiert, lass mich in Ruhe, ich will nicht drüber nachdenken. Oder wenn er sagte, soll ich dir mal einen Tee bringen, dann sage ich, nein, ich kann das selber. Und er sagt, wie soll ich denn mit dir umgehen? Also du schiebst mich immer nur weg. Aber eigentlich habe ich mich auch nach Nähe gesehnt, aber ich kannte es irgendwie nicht, weil ich mich selber nicht mochte. Und für mich war dann wirklich der springende Punkt, mal ehrlich in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ja, es stimmt, ich hasse mich, wenn ich krank bin. Ich will nicht krank sein und ich will nicht hier im Bett liegen und ich will doch selber als Ärztin arbeiten. Ich möchte Kinder großziehen können, Kinder bekommen können. Und das ist eine ganz tiefe Krise, wenn man mit sich selber nicht zurechtkommt.
Mhm. Sie haben ja über etwas gesprochen, mir jetzt ein Stichwort gegeben, was viele an den Radios jetzt sicherlich nachvollziehen können, dass sie sagen, ja, mein Partner hat sich auf einmal so eingeigelt. Auf einmal sind wir uns fremd geworden. Auf einmal war keine Basis mehr da für gemeinsame gute Gespräche, sondern wir haben uns aus irgendwelchen Gründen nur noch angefeindet. Was können da Wege heraus sein? Wie kann man sich da herantasten? Wie kann ich darin auch wachsen?
Also für uns ist es immer ganz, ganz wichtig gewesen in so Situationen, dass jeder für sich geguckt hat, was kann ich tun, und bei mir auch angefangen hat und geguckt hat, wo ist meine Beziehung mit mir nicht in Ordnung, wo ist auch meine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung, wie kann Gott mir darin helfen, wie kann er mir seine Liebe neu zeigen und dann auch den Weg wieder zum anderen zu finden. Ich habe auch ganz oft Gespräche mit Frauen geführt, wo ich einfach sage, ich muss das jetzt einfach mal hier auf den Tisch legen, was alles in mir ist, und bitte hilf mir, das zu sortieren. Ich will das nicht gleich mit meinem Mann besprechen, weil dann sage ich vielleicht Dinge, die verletzen, die ich nicht sagen will, die anklagen. Aber ich sage dir jetzt mal, so geht's mir. Und bin ich da richtig oder bin ich da falsch? Du bist schon länger in einer Ehe. Das sind dann ja oft die Frauen, die so wie Mütter auch für mich sein können, die mir da helfen können. Und in der Bibel steht, dass die älteren Frauen den jüngeren Frauen helfen sollen, ihre Männer zu lieben. Und das finde ich total schön, diese Aufgabe, die die älteren Frauen haben, zu sagen, hör mal, ich bin da schon durch Krisen durchgegangen und ich kann dir auch helfen, ich kann dich an die Hand nehmen. Und das hat mir sehr geholfen, dann auch meine Anteile an dieser Krise zu sehen, auch um Vergebung zu bitten. Und dann war irgendwie auch die Sicht wieder klarer. Ich konnte ganz anders dann auf meinen Mann zugehen. Dadurch konnte er sich wieder öffnen. Und dadurch haben wir dann oft wieder einen Weg zueinander gefunden. Das andere, was wir auch öfters gemacht haben, ist, dass wir halt gemeinsam zu einem anderen Ehepaar gegangen sind und haben gesagt, hört mal, wir kommen hier in dieser Sache nicht weiter, könnt ihr uns helfen? Und wir erleben das auch jetzt schon wieder bei jungen Paaren. Zum Beispiel neulich hat ein Ehepaar geheiratet, zwei junge Menschen. Und sie haben dann nach 8 Wochen gesagt, hört mal, wir kommen mit dem Thema Finanzen überhaupt nicht klar. Also der Mann hat gearbeitet und die Frau hat noch keine Stelle gehabt. Und er hatte so den Eindruck, ach, eigentlich ist das doch mein Geld und wieso soll ich das jetzt teilen? Und also es war ganz, ganz nett, so das zu erleben, wie sie dann so ganz offen ihre Ansichten darüber sagen konnten. Und wir haben dann gesagt, hört mal, wir würden euch das und das und das alles empfehlen und das raten und versucht das doch mal. Und dann sind die ganz glücklich wieder nach Hause gegangen, weil sie gesagt hatten, ja, also manchmal kann man da mit Eltern nicht so gut drüber sprechen wie mit einfach neutralen Personen. Und das kann eine große Hilfe sein.
Und manchmal auch schon mit Paaren, die einiges durchstanden haben, Erfahrungen, anstatt auch vielleicht mit Paaren, die gleichaltrig sind. Mhm. Weil das ist ja auch das Nächste, was uns begegnet, wenn wir in einer wirklich schweren, schweren Krise stecken, je nachdem, wie unser Gegenüber gestrickt ist, dass es sagt, ja, da gibt's doch noch einen Weg, die Trennung. Da sehe ich jetzt auch keinen weiter. Aber Sie sagen nein. Es lohnt sich zu kämpfen für eine Beziehung. Es lohnt sich einfach die Arbeit nach innen, die eigene Arbeit und das Gehen auch zusammen im Glauben mit Gott. Ich möchte dir treu sein. Das ist unser Thema heute. Mein Gast ist Ute Horn. Sie ist Buchautorin des Buches Treue für ein Leben. Frau Dr. Horn, eben haben Sie gesagt, es ist auch wichtig, dass ich Liebe annehmen und auch erkennen kann. Und das ist auch der nächste Knackpunkt, dass eine Freundin einem erzählt, ja, mein Mann, der liebt mich einfach nicht. Und der Mann vielleicht sagen würde, tja, die Liebe kommt aus irgendwelchen Gründen gar nicht an. Ich tue doch schon das und das und das, aber der Frau reicht es aus irgendwelchen Gründen nicht. Oder umgekehrt. Was sind so die Sprachen, die unterschiedlichen Sprachen der Liebe? Was könnte das sein?
Ja, also da haben wir auch sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht. Also zum Beispiel mein Mann, der möchte immer gerne Zeit nur mit mir ganz alleine verbringen. Das ist also die Zweisamkeit. Und dann fühlt er sich von mir geliebt, wenn er der Mittelpunkt ist und wenn niemand anders uns stören kann. Und für mich ist es so, dass ich am liebsten zwar was mit ihm zusammen mache, aber auch mit anderen. Und für mich käme das zum Beispiel nie in Frage. Mein Mann hat einmal gesagt, was hältst du denn davon, wenn wir dieses Jahr deinen Geburtstag ausfallen lassen und ich lade dich alleine in ein kleines italienisches Lokal ein? Und ich dachte, nee, das will ich aber nicht. Ich möchte ein schönes Fest haben. Ich möchte doch meine ganzen Freundinnen dabei haben und deren Männer. Und ich möchte doch nicht nur mit dir alleine sein. Aber für ihn ist das ganz, ganz wichtig, Zeit ganz alleine mit mir zu haben. Und ich habe ihm da oft Unrecht getan, weil ich dann einfach noch Leute eingeladen habe oder auch an seinem Geburtstag gesagt habe, du kannst nicht jetzt einfach nicht feiern, du musst mitfeiern und wir müssen Leute einladen. Wir sind doch auch eingeladen worden auf dieses, das, was du mir gibst, muss ich dir auch geben. Und ich habe ihn da gar nicht ernst genommen in seinem Wunsch, Dinge nur mit mir alleine zu machen. Oder noch neulich war eine Situation, wir hatten ein Ehewochenende geplant in Holland und gerade einen Tag vorher rufen 2 Söhne an, die auswärts studieren, einer sogar in Holland. Mama, habt ihr am Wochenende was vor? Ich will nach Hause kommen. Und mir als Mutter brach es das Herz, die Söhne schon so lange nicht gesehen, jetzt wollen die kommen. Und dann habe ich gesagt, Thomas, wäre das nicht möglich, dass wir das Wochenende verschieben? Und seine traurigen Augen haben eigentlich alles gesagt. Und dann habe ich wirklich unseren Söhnen gesagt, hört mal, es tut mir total leid, aber Papa und ich, wir haben ein Wochenende zu zweit geplant und das muss jetzt stattfinden und könnt ihr denn nicht an einem anderen Wochenende kommen? Nee, wir müssen kommen, wir haben noch eine andere Verabredung. Ja, ich sage, dann müsst ihr leider hier in ein leeres Haus kommen. Und die Söhne hatten da aber totales Verständnis für, das hat mich total gewundert und auch gefreut. Die sagten, Mensch, was kann uns Besseres passieren, als wenn ihr 2 glücklich seid? Das ist doch eigentlich der Rahmen, in dem Familie funktioniert. Und wir finden das total toll. Nein, fahrt und habt eine schöne Zeit und wir packen das doch hier alleine, wir sind doch erwachsen. Also das fand ich total schön, wie Sie darauf reagiert haben. Und umgekehrt, mir ist es zum Teil wichtig, dass mein Mann mir hilft. Dass, wenn ich ihn bitte, mir am Computer zu helfen oder beim Schreiben des Buches, dass er das Manuskript überarbeitet oder auch mal in der Küche mir zur Hand gibt, da geht mein Herz auf. Da sage ich, boah, das ist mir viel wichtiger, als wenn du jetzt sagst, komm, setz dich eine Stunde zu mir. Da fühle ich mich total geliebt und wertgeschätzt, wenn er mir hilft. Und dann gibt es noch eine Liebessprache Zärtlichkeit. Das sind die, die immer gerne miteinander kuscheln oder auf dem Schoß sitzen oder im Arm liegen. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit Sexualität, sondern einfach diese körperliche Nähe. Oder die sagen dann, massiere mich doch mal oder kraul mir mal die Haare. Und oft ist das aber gerade in jungen Ehen, wenn die Frauen Mütter werden, dann sind die oft müde und abgespannt und sie sind auch vom Kuscheln her, von ihren Kindern her schon verwöhnt und haben eigentlich ihr Soll oder ihre Freude an Zärtlichkeit schon gehabt. Und wenn der Mann dann abends nach Hause kommt und dann kuscheln will, dann denken die, oh, vielleicht will er gleich mehr und das will ich aber nicht, also geben sie ihm auch die Zärtlichkeit nicht. Und dann kann es schon mal sein, dass ein Mann oder halt dann auch eine Frau, je nachdem, sich abgelehnt fühlt und denkt, was ist denn los? Früher haben wir so oft gekuschelt und warum will sie denn nicht mehr? Und ich fühle mich ungeliebt. Und dann gibt es noch eine Liebessprache, das ist die Lob und Anerkennung und Ermutigung. Und das sehe ich auch bei ganz vielen Männern, dass sie eine Sehnsucht haben, geehrt zu werden, gelobt zu werden für das, was sie tun. Also ganz besonders natürlich auch die Männer, die Alleinverdiener sind, im Beruf sind, die Frauen sind zu Hause. Die sehen sich danach auch, dass sie das mal hören, dass es doch auch sehr anstrengend ist, immer jeden Tag pünktlich zur Arbeit zu gehen, den ganzen Tag zu leisten und nach Hause zu kommen. Und das ein Stück weit ja auch für die Familie tun, nicht nur, aber auch. Und das ist schön, wenn eine Frau das wertschätzen kann. Oder auch sonst ist das, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, besonders in Männern. Ich habe das auch in der Bibel wiedergefunden, dass es einen Brief gibt in der Bibel, das ist der Epheserbrief, und da steht in einem Kapitel, dass die Frau den Mann ehren soll. Und in dem gleichen Kapitel steht dreimal, der Mann aber liebe die Frau. Und ich habe mich so gefragt, warum sagt Gott zu unterschiedlichen Menschen Unterschiedliches? Also warum sagt er dem Mann dreimal, liebe deine Frau? Und der Frau sagt er aber nicht, liebe deinen Mann, sondern ehre deinen Mann. Und das, was ich beobachte, ist, dass viele Frauen eine ganz große Liebesfähigkeit haben. Die bleiben in Ehen und Beziehungen, obwohl sie geschlagen werden oder obwohl der Mann schwer krank ist oder auch wenn Ehebruch stattfindet. Und dann fragt man die Frau, warum bleibst du bei dem Mann? Und sie sagt, ich liebe ihn. Aber sie verachtet ihn oft für das, was er tut. Also Ehre ist oft schwierig bei diesen Frauen. Und deswegen, glaube ich, ist das so wichtig, dass wir das auch gesagt bekommen. Und bei den Männern beobachte ich ganz oft, dass sie Frauen ehren, wie die Schmerzen aushalten, wenn die Kinder bekommen. Die sagen oft, boah, wenn wir Kinder kriegen müssten, dann gäbe es, glaube ich, keine Kinder mehr auf dieser Welt. Was die Frauen da leisten in der Schwangerschaft und durch die Geburt hindurch, diese Schmerzen oder die Intuition, die sie haben. Ne, mein Mann ist ein ganzes Wochenende mit unseren Kindern zusammen. Ich komme nach Hause und sage, sag mal, hat der Benjamin Fieber? Und mein Mann sagt, wieso, ich war ein ganzes Wochenende mit dem zusammen. Nee, der hat kein Fieber. Wie kommst du denn darauf? Ja, ich sage, die Augen sind so glasig, der gefällt mir irgendwie nicht. Und wir messen und er hat Fieber. Ne, diese Intuition, die wir Frauen haben. Dann steht der Mann da und sagt, das ist ja unglaublich. Ne? Ich brauche immer Fakten und so. Und du spürst das einfach. Oder halt auch, wie Frauen Räume dekorieren können, wie sie sich hübsch machen können. Also ich glaube, da sind Männer doch sehr ehrend den Frauen gegenüber. Sie bewundern sie für ihre Schönheit. Aber sie haben Schwierigkeiten, wirklich zu erfassen, was eine Frau wirklich braucht, in der Tiefe diese Bedürfnisse zu stillen, sie in dem Fall zu lieben. Und deswegen sagt eine Frau ganz oft, ich fühle mich nicht geliebt von meinem Mann. Und der Mann sagt, aber ich sag dir, wie schön du bist, wie toll du bist und so. Und wieso kommt das denn bei dir nicht an? Weil halt dieses tiefste Bedürfnis des Geliebtwerdens, vielleicht mal eine Handreichung oder mal einen Blumenstrauß schenken oder so, weil das halt nicht gemacht wird. Und die letzte Liebessprache ist halt die Liebessprache der Geschenke. Da gibt es auch ganz unterschiedliche, also mir bedeutet es nicht so viel, aber es gibt Frauen, die sagen, boah, also ich brauche das ab und zu, dass mein Mann mir mal ein paar Blumen mitbringt oder mal Pralinen oder dass er sich ganz viele Gedanken macht für meinen Geburtstag. Und also ich kenne eine Frau, die sagt, ich will kein Geld zum Geburtstag, ich möchte, dass die Leute sich Gedanken machen, was ich mir wünschen könnte, worüber ich mich freuen könnte. Ich möchte richtige Geschenke, die gekauft sind, schön eingepackt, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also diese unterschiedlichen Liebessprachen sind unterschiedlich wichtig bei Menschen und ich glaube, es gibt so eine Sprache, die einem ganz besonders wichtig ist und wenn der Mann, sagen wir mal, die anderen vier Sprachen spricht, nur die eine nicht, dann kann es sein, dass die Frau sagt, aber ich fühle mich trotzdem nicht geliebt, weil das Einzige, was ich mir auf jeden Fall von dir wünsche, das gibst du mir nicht. Warum tust du das denn nicht? Und das beobachte ich ganz oft in Partnerschaften, dass das ein Knackpunkt ist.
Vielleicht wiederholen wir einfach diese Sprachen der Liebe noch einmal so in kurzen Worten. Sprache der Liebe, dass wenn sie nicht erfüllt werden, dazu führen können, dass es uns schwerfällt, treu unserem Partner gegenüber zu bleiben. Das ist nämlich unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Wir sprechen über Treue in Partnerschaft und Beziehung, in der Ehe. Ich möchte dir treu sein. Mit diesem Wunsch haben wir die Sendung überschrieben. Ja, und Sprachen der Liebe, das können sein, dass sich der eine Partner mehr wünscht, zu zweit, einfach nur zu zweit zusammen zu sein. Dem nächsten Partner ist es, dem anderen ist es wichtig, dass der Partner ihm immer mit Hilfsbereitschaft zur Seite steht und für ihn da ist. Dem Nächsten ist wichtig, dass Zärtlichkeiten, Berührungen ausgetauscht werden, eine gewisse Körperlichkeit einfach auch da ist und dass sie sagt, oh, mein Mann, meine Frau, da gibt's gar keine flüchtige Berührung mehr, aber das ist mir so wichtig. Lob und Anerkennung ist so eine Sprache der Liebe oder auch Geschenke. Und da kommen wir dann auch wieder zu dem, Frau Dr. Horn, was man vielleicht mal geschätzt hat, dass man sagt, ach, mein Mann, meine Frau hat mir immer so tolle Geschenke gemacht. Und das fand ich am Anfang der Beziehung ganz toll. Und irgendwann nach 15 Jahren wirft man dem Partner vor, ja, denkst du, mit deinen Geschenken kannst du immer alles gut machen? Heißt das, Sprachen der Liebe, können die sich verändern im Laufe eines Lebens, in einem Laufe einer Beziehung?
Ja, also die können sich auf jeden Fall verändern. Also ich weiß, dass ich als Kind sehr empfänglich für Lob und Anerkennung war. Und ich war ja kein sehr selbstbewusstes Kind, musste sehr viel in der Schule tun, habe viel einstecken müssen. Und war oft verzagt und da war ich ganz offen für Lob und Anerkennung. Und im Moment ist es Hilfsbereitschaft und vielleicht, wenn Sie mich in 5 Jahren fragen, sage ich ja, jetzt liebe ich Geschenke. Also es kann sich auf jeden Fall ändern und man kann natürlich auch zwei Sprachen der Liebe haben, die etwa gleich stark sind. Und das, was einen manchmal ein bisschen verwirrt, ist, dass Sprache ist ja was ich sprechen kann und das, was ich hören kann. Und wir haben uns ja jetzt damit beschäftigt, was ich möchte, was ich hören möchte. Und man kann aber die Sprache halt auch sprechen und das kann unterschiedlich sein. Also zum Beispiel, ich möchte hören Hilfsbereitschaft, aber geben tue ich am liebsten Lob und Anerkennung. Und von daher, wenn man sich dann anfängt, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, kann das vielleicht am Anfang mal verwirren.
Und in Ihrem Buch Treue für ein Leben kann man über die 5 Sprachen oder die Sprachen der Liebe lesen, aber es gibt auch eine Buchreihe, kann man inzwischen schon sagen, von dem Ehepaar Chapman, die über die Sprachen der Liebe in Beziehungen, in der Kindererziehung und in allen möglichen Bereichen des Lebens geschrieben haben. Also ein Thema, das es sich lohnt zu vertiefen und auch zu erkennen, ja, das ist die Sprache der Liebe meines Partners und er liebt mich dadurch, dass er mir sofort an der Taschenlampe die Batterien auswechselt, aber ansonsten vielleicht die Zweisamkeit nicht so sehr liebt, wie ich sie liebe.
Also in unserer Ehe ist das eine Revolution gewesen, als wir angefangen haben, das umzusetzen und das zu verstehen. Und auch gerade bei uns jetzt in der Familie, in der Kindererziehung, Sie haben ja am Anfang gesagt, wir sind eine 9-köpfige Familie, wir haben 7 Kinder, ein Mädchen von 27 Jahren und 6 Söhne von 25 Jahren bis 16 Jahren. Und mich entspannt das total, dass ich nicht jedem genau das Gleiche geben muss, damit es sich geliebt fühlt, sondern dass ich diese Bedürfnisse erkennen darf in den Liebessprachen und sie mit ihnen sprechen kann. Und das war eine total spannende Sache, mit den Kindern darüber zu reden, wann fühlst du dich von mir am meisten geliebt und was möchtest du von mir? Und das ist ganz unterschiedlich. Also da mache ich Mut, da mal ranzugehen.
Ich spreche gleich weiter mit der Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, der seelsorgerlichen Beraterin und Buchautorin, mit Dr. Ute Horn aus Krefeld. Sie ist Autorin des Buches Treue für ein Leben. Und unser Thema heute, das ist die Überschrift der Sendung, Ich möchte dir treu sein. Yeah. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hier heute bei unserem Thema Treue in einer Beziehung. Darum geht es. Und wir fragen, machen uns Gedanken darüber, ist es wirklich realistisch, sich in einer Beziehung lebenslange Treue zu versprechen? Oder ist es nur, in Anführungsstrichen, ein alter Zopf, ein frommer Wunsch oder gar eine Utopie? Die Fragen dazu haben wir schon besprochen, viele verschiedene Themen mit Ute Horn. Sie ist Autorin des Buches Treue für ein Leben und in diesem Buch hat sie wirklich kein Thema ausgelassen. Bereiche der Beziehung, die einen daran hindern können, einfach treu zu bleiben, die tiefe Lebenskrisen auslösen können. Wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit zu sprechen in der Lebenshilfe. Und dazu darf ich jetzt schon eine Hörerin aus Südtirol begrüßen. Hallo, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich hätte eine Frage. Mein Mann kann nicht mehr treu sein oder will auch nicht mehr treu sein. Also hat man das gesagt und ich möchte dich fragen, was kann ich machen, was soll ich machen?
Ja, also ich will dir treu sein. Für mich heißt das, es ist eine Entscheidung. Und die muss natürlich gefällt werden. Ich will dir treu sein und dann kann man dem alles unterordnen und kann sagen, wie können wir das jetzt schaffen, wenn ich es nicht schaffen kann. Wenn natürlich ein Mann ganz klar sagt, für mich ist die Ehe zu Ende und ich will nicht mehr treu sein, dann bleibt ihnen, wenn überhaupt, nur das Gebet, dass sie sagen, Gott, aber du kannst die Herzen verändern wie Wasserbäche und ich setze all mein Vertrauen auf dich, dass du das noch schaffst, in diesem Mann das zu verändern. Und ich versuche von meiner Seite aus, ihm weiterhin eine gute Ehefrau zu sein. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn der andere mir das ins Gesicht hinein sagt, für mich ist es zu Ende, ich will nicht mehr treu sein.
Ja, also er sagt nicht, dass es zu Ende ist, aber er möchte schon die Beziehung mit mir auch haben, aber auch mit anderen Frauen. Also, und das ist für mich ganz, ganz schwierig.
Ja, also das ist für mich auch eigentlich nicht möglich. Ja, man kann sagen, nein, ich bleibe in dieser Beziehung, ich will das aushalten, auch was weiß ich, um der Kinder willen, weil die noch klein sind. Das war immer auch so für mich meine Sache, dass ich gesagt habe, ich möchte den Kindern, solange es geht, noch ihr Elternhaus erhalten. Aber das ist natürlich auch eine sehr entwürdigende Situation, ja, ne? Wenn genau, ich weiß, ich bin eine von vielen. Und
ja, genau, ist eine Frage der Würde. Ne? Bei mir ist jetzt auch, ja, meine Würde ist sehr angegriffen.
Ja. Eben, und das denke ich halt, da haben wir auch eine Verantwortung. Ne? In der Bibel steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß und du hast eine Würde. Und wenn die Würde immer wieder missachtet wird, dann musst du dich auch selber ein Stück schützen, weil das nutzt auch nichts, wenn du dann auch als Mensch kaputt gemacht wirst. Und sowas kann einen Menschen kaputt machen.
Ja. Wir wünschen Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen.
Gut, vielen Dank. Wiederhören, danke.
Aber das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, Frau Dr. Horn, nämlich dieses, ich möchte dir treu sein, also eine Entscheidung, die getroffen wird am Beginn der Beziehung, aber die ich immer wieder jeden Tag neu treffen muss, oder?
Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist jedem schon mal in der Ehe passiert auch, dass er auf einmal vielleicht sogar sich verliebt hat oder Interesse an einer anderen Person gezeigt hat und gesagt hat, boah, also wenn ich jetzt nicht verheiratet wäre, diese Person würde mich interessieren und das war jetzt so schön, sich mit dem zu unterhalten. Und dann ist aber die Frage, auch gerade wenn ich merke, oh Mann, da passiert einfach was mit mir, was ich nicht mehr richtig kontrollieren kann, wo setze ich da eine Grenze und sage, aber ich will das nicht. Ja, selbst wenn es passiert, viele gehen davon aus, dass Verliebtsein einfach über mich hereinbricht und ich es im ersten Moment jetzt, ist es kein Akt der freien Willensentscheidung, dass ich jetzt nicht bewusst in die Situation hineingehe und sage, so, ich will mich jetzt verlieben, sondern es geschieht mit mir. Und das ist aber auch ein Haken, dass ich sage, okay, es ist jetzt mit mir geschehen, aber ich habe jetzt die Verantwortung, was damit passiert. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, wenn ich ja da nichts dafür kann, dann kann ich auch weitergehen, dann kann ich auch die Ehe brechen, dann kann ich auch in eine neue Beziehung hineingehen und da vielleicht auch noch eine Ehe kaputt machen. Sondern dann ist die Frage, ich übernehme jetzt Verantwortung für dieses Gefühl, ich will es nicht, ich entscheide mich dagegen und immer wieder, wenn die Gedanken kommen an diesen Mann oder wen auch immer, dann schicke ich sie weg und sage, ich will damit nichts zu tun haben und ich fange jetzt nicht an zu träumen und mir alles Mögliche auszumalen, das verbiete ich mir und ich habe ja die Verantwortung über meine Gedanken Es gibt einen Satz von Martin Luther, der soll gesagt haben, ich kann nicht verhindern, dass Vögel über mir kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie Nester auf meinem Kopf bauen. Und das ist meine Verantwortung. Und das sage ich auch den Jugendlichen immer wieder. Ich mache sehr viele Jugendseminare, dass da eine Entscheidung gefällt werden muss. Und ich weiß, als ich 15 war, habe ich gesagt, ich treffe zwei Entscheidungen. Ich möchte meiner Freundin nie den Mann ausspannen oder den Freund. Und ich werde keine Beziehung mit einem verheirateten Mann anfangen. Und trotzdem kann eine Schlinge ausgelegt sein und ich kann reinstolpern und dann denken, nee, jetzt ist Schluss, das will ich nicht. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache und deswegen betone ich das auch so, dass Treue passiert nicht einfach, sondern es ist eine Entscheidung. Und ich muss was dafür tun, für diese Entscheidung. Mhm.
Ja, eine weitere Hörerin hat sich gemeldet und die darf ich jetzt herzlich begrüßen. Ja, hallo, grüß Gott. Jawohl.
Sprache der Liebe, nur ein kleines, nettes Erlebnis. Ja. Wir waren einmal spazieren mit einer jungen Familie, ein paar Kinder dabei, auch schon so im Teenalter. Und dann waren da eine Wiese mit Blumen. Auf einmal geht der Vater an die Seite und pflückt da ein paar Blümchen. Und dann sagt eine von den Töchtern, jetzt kriegt die Mama einen Blumenstrauß. Das war nicht so nett. Die Kinder wussten genau, der Vater, der sammelt jetzt ein paar Blümchen und schenkt sie der Mutter. Das ist ein gutes Beispiel auch für die Ehre, dass die Kinder die Mutter ehren und der Mann, wie der seine Frau liebt. Das wäre es, mein Beitrag. Mhm,
ich
wünsche allen viel Liebe.
Ja, danke.
Ja, das ist eine wichtige Botschaft, die sie reingebracht hat, das Vorbild sein. Also ich weiß, mein Mann, der hat mir auch mal einen Blumenstrauß geschenkt, als die Kinder nicht da waren. Und der stand dann wunderschön auf dem Tisch. Und die Kinder kamen nach Hause und dann sagte einer meiner Söhne, Mama, woher hast du denn diesen schönen Blumenstrauß? Weil ich auch schon mal für meine Referententätigkeit einen Blumenstrauß kriege. Und da habe ich gesagt, du, der Papa mir geschenkt. Und dann sagt er, das mache ich später mit meiner Frau auch mal. Und da sieht man, wie früh sowas in ein Kind hineingelegt wird. Oder auch meine Mutter sagte mal, sie hatte drei Enkelkinder zum Mittagessen da. Und dann sagte sie, stell dir vor, Ute, es hat mich fast zu Tränen gerührt. Dein Sohn hat nach dem Essen gesagt, vielen Dank, Oma, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Das Essen war sehr lecker. Und das hat mich echt berührt. Und dann sagte sie, wie kommt ihr denn darauf, das zu sagen? Da sage ich, ja, der Thomas, der bedankt sich sonntagsmittags immer bei mir beim Essen, weil er vermisst das so, dass er unter der Woche immer in der Klinik, in der Kantine essen muss. Und dann genießt er das total, wenn ich Sonntag was Schönes koche. Und dann bedankt er sich eigentlich fast immer bei mir.
Mhm. Sie haben eben kurz darüber gesprochen, dass es auch so Nester gibt, also Gedanken, die sich einfach so einschleichen können. Und das haben Sie sicherlich in Ihrer Beratungstätigkeit auch schon sehr oft gehört, dass Paare sagen, Mann oder Frau, auf einmal war die Ehe zu Ende, auf einmal war die Liebe erloschen, da war auf einmal nichts mehr. Und dann bin ich auch fremdgegangen, wie auch immer, mit dem Sport oder auch mit einem anderen Menschen oder dass ich mich einfach zu sehr in die Arbeit reingekniet habe oder eines der Kinder auch als Partnerersatz genommen habe. Wie kann man denn da schon vorbeugen, dass man in diese Fallen so überhaupt nicht hineintappt?
Also das, was mir da sehr hilft, ist das sogenannte Dreieck der Liebe, dass es verschiedene Liebesarten gibt, die in einer Ehe wichtig sind. Da habe ich als Basis die selbstlose Liebe. Das ist die Liebe, die durchträgt, wenn ich vom anderen enttäuscht bin, wenn der andere gerade keine Zeit hat, durch eine schwere Krise selber geht vielleicht, da wenn Krankheit da ist. Ja, wenn ich ein Stück auch Vergebung üben darf und sag, ja, das hat mir jetzt sehr weh getan. Das ist immer wieder die Frage, ja, wie viel selbstlose Liebe habe ich? Selbstlos heißt, ich bin los von mir selbst. Manche sagen auch, man könnte das auch als göttliche Liebe bezeichnen, weil wir Menschen eigentlich diese selbstlose Liebe von uns aus gar nicht ausleben können, weil wir immer auch was für uns selber haben wollen und das gar nicht schaffen. Aber Gott ist Liebe und er kann immer wieder neue Liebe schenken. Und ich habe das immer wieder auch erlebt, dass ich auf meine Knie gegangen bin und habe gesagt, Gott, es tut mir leid, ich habe keine Liebe mehr für diesen Mann, den du an meine Seite gestellt hast. Und bitte gib mir neue Liebe. Du weißt doch, ich möchte ein Leben mit ihm an seiner Seite haben. Und ja, ich kann wirklich sagen, dass er es immer wieder gemacht hat. Und über dieser selbstlosen Liebe in meinem Dreieck ist die freundschaftliche Liebe. Und ich glaube, das kann jeder bezeugen, der in der Ehe steht. Das Beste ist, wenn ich sagen kann, mein Ehemann, meine Ehefrau ist meine beste Freundin. Mit ihr kann ich alles austauschen, sie kann Geheimnisse für sich behalten. Sie ist mir gut gesonnen und neulich sagte mein Mann das noch so schön, sagt er, egal welche Kritik du mir äußerst, ich weiß einfach, du willst mich nicht zerstören, sondern du willst mich aufbauen, du willst mir helfen, noch weiter in meiner Persönlichkeit zu wachsen. Und das weiß ich einfach, dass du das nicht aus Rachegedanken oder machst, damit es mir jetzt schlecht geht. Mhm.
Aber
du bist
bedarf
einfach
es,
mein Freund.
Bedarf es da aber nicht auch einer gewissen Stärke, also Stärke des Mannes oder auch der Frau? Weil wir wünschen uns ja immer starke Partner an der Seite. Aber das sind wir ja manchmal nicht, weil wir vielleicht gebrechlich sind aufgrund dem, was wir mitbringen in die Beziehung.
Ja, das stimmt. Das ist eine Entwicklung letztendlich natürlich auch hin. Aber wenn wir beide auf dem Weg sind und sagen, wir wollen uns gegenseitig helfen, vielleicht kann man auch sagen, wir sind wie zwei Edelsteine, die aneinander auch geschliffen werden und damit zu noch schönerem Glanz werden, noch tollere Seiten aneinander entwickeln. Und so sehe ich das jedenfalls auch, dass ich ganz viel dadurch, dass ich mich immer wieder auch an meinem Mann gerieben habe, wir diskutiert haben, seine Liebe in mich aufgenommen habe, ich auch zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin. Und ich mich verändern durfte und nicht stehen bleiben musste. Und das sehe ich auch als ganz große Chance an.
Mhm. Und freundschaftliche Liebe in einer Beziehung, wenn wir jetzt sagen, so eine Liebe ist wie ein Dreieck, der Sockel, haben Sie gesagt, ist die unten die selbstlose Liebe und darüber kommt die freundschaftliche Liebe. Wenn ich sagen muss, ich kann meinem Mann gar nicht richtig Freund sein, sofort kommen Wut und Verletzungen in mir auf. Oder man erkennt, mein Mann, meine Frau, ich kann das einfach nicht besprechen.
Also wenn jetzt der erste Punkt ist, wenn Sie sagen, so, ich reibe mich einfach an seiner Persönlichkeit, da kommt Wut auf. Also wir haben in unserer Ehe festgestellt, wenn wir überschießend reagieren in bestimmten Situationen, was nicht angemessen ist, dann hat das oft noch was mit meiner Vergangenheit zu tun, mit Verletzungen aus der Kindheit, dass ich an Situationen erinnert werde aus der Kindheit, die mich verletzt haben. Also ich sage ein Beispiel aus unserer Ehe, ich gebe meinem Mann einen Artikel zu lesen und sage, guck doch mal, was da noch fehlt oder so, oder wie du ihn findest. Und er gibt ihn mir zurück und sagt, 2 Kommafehler. Und ich raste aus und sage, was, 2 Kommafehler, ist das das Einzige? Ich habe mir jetzt eine ganze Woche Mühe gegeben, einen tollen Text zu schreiben, du sagst nur 2 Kommafehler. Und er sagt, entschuldige mal, du hast gesagt, ich soll den durchgucken. Von daher gucke ich erstmal, sind da Fehler drin? Und jetzt habe ich dir erstmal gesagt, 2 Kommafehler. Wenn du jetzt sofort ausrastest, kann ich auch gar nicht weiterreden. Und ich sage, was sagst du denn zum Inhalt? Das ist doch das, was mich interessiert. Ja, sagt er, hast du aber nicht so gesagt. Und dann sagt er, der Inhalt war gut, sonst hätte ich ja gleich gesagt, der Inhalt war nichts. Und dann sagte er halt, aber das war jetzt sehr überschießend, wie du reagiert hast. Und dann habe ich gesagt, ja, warum ist das denn so? Und dann stellte ich halt fest, ich habe als Kind immer große Mühe gehabt mit Rechtschreibung und Kommafehler. Und es ging eigentlich kaum eine Sache raus aus unserem Haus, wo mein Vater nicht nochmal drüber geguckt hat und bei einem Brief und sagte, guck mal, hier nochmal 2 Kommafehler oder da nochmal ein Komma setzen oder da ist eins zu viel. Und ich dachte jetzt als 35-Jährige, also es muss doch mal zu Ende haben, dass man mir immer nur sagt, wo meine Kommafehler sind. Ich will es nicht mehr hören. Aber eigentlich hatte das mit meinem Mann gar nichts zu tun, sondern mit meiner Geschichte. Und dann konnte ich da nochmal hingucken und sagen, also eigentlich hat mein Vater es ja wirklich gut mit mir gemeint und ich habe das auf einmal verstanden und heute kann ich ganz locker damit umgehen und sagen, Thomas, guck dir das an und wenn er dann sagt, 5 Kommafehler, dann sage ich, ja, verbessere sie bitte und was sagst du zum Inhalt? Und das finde ich ganz wichtig. Wenn ich merke, ich reagiere nicht angemessen in einer Situation, dann nochmal bei mir zu gucken, wo bin ich noch verletzt oder wo erinnert mich das, was weiß ich, an einen Lehrer von früher. Meistens sind es Autoritätspersonen, die mich als Kind verletzt haben, in Angst versetzt haben. Und dann ist irgendeine Reaktion meines Mannes, was weiß ich, ein komisches Lächeln oder ein Blick oder wieder sich in den Haaren fummelt und schon raste ich aus und denke, nee, also das will ich jetzt nicht mehr haben. Also das wäre für mich mein Rat, wenn ich so reagiere, dann zu gucken, weil der andere dann oft gar nichts dafür kann. Und meine eigenen Verletzungen, mit denen muss ich umgehen und da nochmal hingucken, nochmal darüber weinen, über das, was schiefgelaufen ist in meinem Leben. Aber dann irgendwann auch zu sagen, so, diese Situation hat jetzt nicht länger Macht in meinem Leben, sondern ich übernehme jetzt die Verantwortung selber für mein Leben. Und ich kann nicht immer sagen, ja, weil ich als Kind das erlebt habe, deswegen habe ich auch keine Chance. Nein, das stimmt nicht. Ich kann damit heute als Erwachsener anders umgehen, sagen, du hast schlechte Erfahrungen gemacht, das war das war sehr traurig, aber du guckst es dir nochmal an und für mich ist es wichtig, auch immer Gott hineinzunehmen und zu sagen, bitte heile das in mir, was verletzt ist, und ich vergebe das und ich lasse das los, ich lasse mein Recht auf Rache los. Dieser Mensch wird eines Tages bei dir vor deinem Richterstuhl stehen, aber ich muss ihn nicht richten und ich lasse ihn jetzt los und ich übernehme jetzt die Verantwortung für mein Leben und mache jetzt das Beste aus meinem Leben. Aussteigen aus dieser Opferrolle, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und jeder von uns trägt Verletzungen. Natürlich gibt es viel schlimmere und leichtere, aber jeder muss, glaube ich, da nochmal hingucken, damit nicht die Leute in meiner Umgebung unter mir leiden und die selber gar nichts damit zu tun haben.
Jetzt darf ich einen Mann in unserer bisherigen Damenrunde begrüßen. Grüße Gott, hallo.
Ja, grüß Gott, hier ist Deuter. Ich möchte mich auf die letzten paar Minuten, die Sie also schön ausgeführt haben, beziehen. Und zwar, ich kann zwei Punkte, die mich so zutiefst ansprechen, nicht so stehen lassen. Und zwar, wenn die sogenannte alte Verletzung ausgelöst wird, hat das für mich aus meiner Erfahrung auch immer mit jetzt und hier. Weil die Art und Weise, wie das gesagt wird, erinnert an das Alte. Das heißt, es gab damals eine Verletzung und die Weise, wie das heute gesagt wird, ist auch eine, sage ich dazu, nicht von Herzen, nicht empathische Äußerung. Und darauf merke ich, dass das triggert bei mir, das löst bei mir öfters etwas aus. Mhm. Und da gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, das auf eine empathische Weise nicht zu sagen, du hast das und das und das, erstmals nicht diese Du-Botschaft, sondern einfach von mir. Und das kann in eine Frage gestellt werden, soll ich vielleicht nach dem Kommastelle noch schauen? Oder aber dieses Konfrontative, ja, aus meiner Erfahrung, das braucht niemand.
Ja, also ich gebe Ihnen da recht, da haben Sie recht, dass die Art, wie mein Mann das zum Beispiel, jetzt nehmen wir einfach das Beispiel, gemacht hat, nicht sehr liebevoll war. Er hätte es anders sagen können, er hätte sagen können, hör mal du, ich bin ganz begeistert von deinem Artikel, aber ich habe hier noch 2 Vollkommafehler genommen oder gesehen und dann wäre das andere natürlich auch nicht aufgebrochen. Von daher gebe ich Ihnen da vollkommen recht. Und trotzdem hätte ich natürlich auch jetzt, wenn ich nicht verletzt gewesen wäre, hätte ich auch liebevoller sagen können, okay, schön, dass du die Kommafehler entdeckt hast, aber was sagst du denn zum Inhalt? Ne? Also so kann beides sein. Ich war nicht liebevoll mit ihm und er auch nicht mit mir, aber richtig zum Eklat und zum Streit ist es gekommen, weil ich noch so tief verletzt war. Also so würde ich es vielleicht jetzt formulieren. Aber ich gebe Ihnen recht und ich bin sehr dankbar, dass Sie das nochmal so richtig gestellt haben. Dass man natürlich dann auch in der Beziehung gucken muss, warum ist das denn so verletzend und können wir das nicht in Zukunft anders machen?
Ja, da sage ich Ihnen, ich bin damit einverstanden. Nur das ist für mich, also würde ich sagen, das geschieht im Moment, wo einer nicht ausreichend achtsam ist. Ja? Das heißt, in diesem Beispiel, den Sie gebracht haben, das wäre zum Beispiel Ihr Mann, der aber auf sich nicht geachtet hat, aus welcher Haltung er das sagt.
Mhm, haben Sie vollkommen recht. Und dazu kommt natürlich noch, mein Mann ist leitender Oberarzt in einer Klinik, der macht den ganzen Tag fast nichts anderes, sage ich jetzt mal, als Arztbriefe zu korrigieren, zu gucken, wo sind die Fehler. Er ist wie so eine Fehlersuchmaschine. Das ist einfach so, er sagt, das ist in mir drin, ich kann das kaum abstellen und ich muss immer nur gucken, haben die Assistenzärzte Fehler gemacht und die muss ich suchen. Und mit dieser Haltung ist er halt auch an diesen Artikel rangegangen. Möglichst schnell, kurz die Fehler zu finden und das hat er halt mit übertragen. Das kommt noch dazu.
Gut, danke schön jetzt für diese Anmerkung, Herr Deuter. Frau Dr. Horn, und da sind wir jetzt auch wieder so bei dieser Frage, das wollen wir ja auch immer gerne in Beziehungen, dass man sagt, ach, wenn du so und so mit mir umgehen würdest, dann hätten wir keine Konflikte, weil dann wäre ich nicht so und so. Aber das auch zur Liebe gehört, zu sehen, warum jemand vielleicht etwas auf eine bestimmte Art und Weise dann eben sagt und das auch bei mir ein Anteil ist.
Mhm. Ja, ich denke, das ist ja auch was wir in einer Partnerschaft miteinander lernen können, dass ich sage, du, ich möchte nicht, dass du so und so mit mir redest. Oder auch das, was eben Herr Deuter gesagt hat mit den Du- und Ich-Botschaften. Also da haben wir auch eine ganze Menge gelernt, wie man Krisen gar nicht erst zu Krisen werden lassen kann, sondern dass man halt einfach durch eine liebevolle Sprache miteinander, das liebevolle Ansprechen, ganz viel Streit vermeiden kann, dass so eine Streitspirale gar nicht erst in Gang kommt. Ne? Also wenn ich zu jemand sage, du hast vergessen, den Mülleimer rauszubringen und er dann sagt, ja, und letzte Woche hast du den Salat nicht eingekauft, dann geht das los und irgendwann sagen wir vielleicht am Schluss, ach, wir hätten gar nicht heiraten müssen oder sollen. Mhm. Wäre vielleicht besser gewesen, würden wir uns auch nicht verletzen. Aber eigentlich geht es nur darum zu sagen, ja, es tut mir leid, du hast recht, ich habe den Mülleimer vergessen. Und damit wäre schon der Streit im Keim erstickt. Mhm. Aber wir haben oft so eine Verteidigungsstrategie in uns, und das bewirkt ganz oft richtig tiefe Streite. Und wenn man da ein bisschen was gelernt hat, so wie man in Konflikten miteinander reden kann oder was eben gesagt worden ist, wenn man sagt, ich fühle mich verletzt, wenn du den Mülleimer nicht rausbringst, ist das was anderes, als wenn du bringst den Mülleimer nie raus. Und nie und immer stimmt schon mal gar nicht. Dann geht der andere auch sofort in Verteidigung und sagt, nee, vor 3 Wochen habe ich es aber gemacht und vor 2 Wochen auch. Und wieso sagst du denn, immer mache ich das oder nie mache ich das? Darum geht es ja aber gar nicht. Es geht darum, dass der eine sich verletzt fühlt, weil der jetzt vergessen worden ist. Ne? Und ja, das finde ich halt einfach ganz wichtig, dass man daran lernt miteinander.
Und dass man auch aus der Falle der Kurzsichtigkeit herauskommt, wenn man sagt, wenn doch mein Partner so und so wäre, dann. Aber die Frage ist so, warum ist er so und warum beeinträchtigt das die Beziehung so stark? Was möchte mir auch das Leben auch dadurch zeigen?
Ja, ich meine, ich glaube schon, dass jeder Mensch auch verändert werden kann, aber es ist schwer. Und der Volksmund sagt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Da muss sich jeder auch an die eigene Nase fassen und sagen, es ist gar nicht so einfach, wenn ich jetzt sage, ich will das ändern, dass das auch sofort umgesetzt werden kann. Das braucht schon auch eine gewisse Zeit. Aber ich glaube, es kommt bei dem anderen auch an, wenn ich sage, du, ja, ich kann das verstehen, dass dich das stört, was ich jetzt hier tue. Ich werde versuchen, wenn es in meiner Macht steht, es zu ändern. Und manches musst du einfach akzeptieren. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich hartes Brot esse, dann knackst das immer so in meinem Kiefer. Und mein Mann sagt, boah, das kann ich kaum ertragen. Und dann sage ich, ja, aber es tut mir leid, das kann ich nicht ändern. Ne? Es gibt Dinge, die muss ich hinnehmen, die muss ich ändern, da muss ich lernen, mit umzugehen. Und andere, da kann ich natürlich schon ändern. Wenn er sagt, hör mal, ich mag es nicht, wenn du deinen heißen Tee schlürfst, dann kann ich sagen, okay, ich werde es in deiner Gegenwart nicht tun, auch wenn ich vielleicht gerne schlürfe beim Tee, weil das dann viel besser schmeckt. Ne? Aber in deiner Gegenwart werde ich das ändern, weil das ist eine Sache, die kann man gut ändern.
Kommen wir zurück zu unserem Dreieck der Liebe, die begonnen hat mit der selbstlosen Liebe. Wir haben kurz über die freundschaftliche Liebe gesprochen. Da geht es dann weiter oben drüber, die Verliebtheit.
Genau. Zur freundschaftlichen Liebe würde ich vielleicht noch etwas ergänzen. Freundschaft ist etwas, was Zeit braucht, was auch gemeinsame Interessen braucht. Und da immer wieder mal hinzugucken, was macht uns gemeinsam Spaß. Vielleicht entdeckt man das auch, dass man sagt, oh Mensch, wir machen beide gerne Musik oder wir machen diesen Sport gerne oder vielleicht jetzt einen Tanzkurs anzufangen. Also nochmal sich auf was Neues einzulassen, wo beide Freude dran haben und da ruhig Mut zu haben, auch neue Schritte zu gehen. Also ich weiß, wir haben zum Beispiel dann in unserer jungen Ehe gemerkt, also Sport klappt irgendwo nicht so gut, weil mein Mann immer besser war als ich und er war immer noch gar nicht richtig nass, während ich schon fix und fertig war. Und dann haben wir gesagt, das hat nicht so viel Sinn, dass wir zusammen Sport machen. Aber zum Beispiel, wir bauen uns jetzt eine Dunkelkammer. Das haben wir dann gemacht, haben sehr viel Schwarz-Weiß-Bilder gemeinsam entwickelt und das hat uns ganz viel Freude gemacht. Also irgendwie nochmal was Gemeinsames, Neues aufzubauen, da möchte ich nochmal Mut zu machen.
Und aus Liebe zueinander und nicht, um es dem anderen recht zu machen, dann ein gemeinsames Hobby zu suchen und zu finden.
Ja, das ist das eine. Und das, was wir aber auch gemerkt haben, als wir angefangen haben mit den Eheabenden, haben wir festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Also ich wollte vielleicht gerne essen gehen und mein Mann wollte lieber Badminton spielen. Und dann haben wir uns oft auch gestritten und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir machen es jetzt so, an einem Abend darfst du entscheiden und am nächsten darf ich entscheiden. Wir nannten das dann Bestimmerabende. Und dann war das ganz interessant, dass also dieser Machtkampf wegfiel. Wir haben einfach gesagt, okay, heute würde ich gerne in ein italienisches Lokal gehen. Und er sagt, ach, habe ich gar nicht so Lust, aber ich mache dir zuliebe mit. Und am nächsten Mal sagte er, ich würde gerne Fahrradtour zum Rhein machen. Und da sage ich, du weißt, Fahrradfahren mag ich gar nicht so gerne. Aber keine Diskussion, du hast entschieden, wir machen das. Und wir haben dann gegenseitig eigentlich entdeckt, dass das auch Spaß macht, dem anderen zuliebe was zu machen, was wir ja eigentlich, als wir uns kennenlernten, immer so gemacht haben. Ne? Wenn man verliebt ist, macht man dem anderen zusammen. Viele Dinge macht man gerne mit dem anderen zusammen, obwohl man sie nicht unbedingt mag, nur um mit dem anderen zusammen zu sein. Und das wieder zu entdecken, das war total schön und das setzt letztlich auch die nächste Liebe, die da drüber steht, die Verliebtheit immer wieder neu in Gang. sich auch da zu überlegen, man kann nicht ein Leben lang verliebt sein. Das geht nicht. Das wäre auch sehr ja, lebensuntüchtig, sage ich mal, weil man würde dann keine Arbeit machen wollen, man würde nicht seine Kinder erziehen wollen, weil man einfach immer nur an den anderen denkt. Man wäre nicht sehr effektiv in seinen Arbeiten. Aber immer wieder dieses Verliebtsein ankurbeln und zu überlegen, wie kann das geschehen? Vielleicht, wenn wir nochmal die Musik von damals auflegen, oder mein Mann sagt manchmal, wenn du das Kleid anziehst, boah, also dann stehe ich in Flammen. Oder ich sage zu ihm, boah, wenn ich dich im Arztkittel sehe, dann denke ich, boah, super, dass das mein Mann ist, sonst würde ich mich auf der Stelle in ihn verlieben. Es gibt Trigger, die das Verliebtsein wieder ankurbeln. Und ganz großer Trigger ist gemeinsam verbrachte Zeit. Einfach mal ein Wochenende zusammen wegfahren, ohne die Kinder. Oder als wir 25 Jahre verheiratet sind, sind wir eine Woche nach Spanien gefahren. Wir wollten gar nicht mehr nach Hause kommen. So schön war das. Auf einmal dieses immer nur zu zweit sein. Und ja, das hat die Liebe einfach wieder ganz neu in Gang gesetzt. Und sowas brauchen wir auch. So diese Sahne auf dem Kuchen, das Verliebtsein. Das ist schön, wenn man das immer wieder mal ankurbeln kann.
Und das Sahnehäubchen, könnte man sagen, auch bei ihrem Dreieck der Liebe, das man auch in ihrem Buch findet, Treu für ein Leben, das ist dann die körperliche Liebe auch.
Genau, die Spitze des Dreiecks ist für mich die sexuelle Liebe, die, ja, diese einmalige Liebe, die ich nur mit meinem Mann ausüben kann. Also diese freundschaftliche Liebe kann ich auch mit anderen Menschen leben, die selbstlose auch. Aber Verliebtsein und sexuelle Liebe, das gehört halt nur meinem Partner. Und in der Bibel steht, die zwei werden ein Fleisch sein. Also eine ganz starke Bindung, die dadurch entsteht. Ich glaube, Gott wusste, dass es nicht so leicht ist, Ehe ein Leben lang zu leben. Und er hat uns diese enge Beziehung, diese enge Liebessprache gegeben, dass wir aneinander wirklich gebunden sind. Und es ist eine sehr kostbare Liebe, die uns geschenkt wird, aber sie ist auch leicht verletzlich. Und sie ist besonders in der heutigen Zeit großen Gefahren ausgesetzt, durch das Internet, durch die Pornografie, durch Ehebrüche und so weiter. Also da müssen wir wirklich sie sehr behüten, diese sexuelle Liebe.
Einen schönen Satz habe ich auch gefunden in Ihrem Buch über die selbstlose Liebe. Die selbstlose Liebe liebt nicht das Liebenswerte, sondern schafft das Liebenswerte.
Ja, das, man ist los von sich selbst. Das heißt, ich gucke nicht auf das, was ich will, sondern auf das, was der andere will, was ihm gut tut. Und wenn ich das Liebenswerte schaffe, dann ermögliche ich ihm Freiräume, sich zu entfalten, seine Gaben zu entwickeln, wo ich dann auch Mangel habe, wo ich entweder ihn freigeben muss und keine Zeit mit ihm verbringen kann oder vielleicht sogar, dass wir auf gewisse finanzielle Einschränkungen dann da sind, weil der andere dann sich weiterbilden kann oder was er auch als Hobby hat. Und das ist sehr, sehr schön. Also ich habe zum Beispiel neulich, hat eine Frau gesagt, sie hat ihrem Mann zum Geburtstag einen Gitarrenkurs geschenkt. Er hat sich das eigentlich immer gewünscht, hat aber als Vater von vier Kindern gesagt, ich habe da gar keine Zeit zu. Und sie hat dann eine Gitarrenlehrerin gefunden, die ihm Einzelunterricht gibt und hat das dann mit ihr ausgemacht. Und er war also in seinem Herzen so tief bewegt, dass sie ja gesagt hat, das gönne ich dir jetzt und dass du dann Gitarre spielst. Und wir wollten noch immer auch dann, dass wir zusammen singen und du Gitarre spielst. Und ja, das fand ich ein sehr schönes Beispiel dafür.
Ja. Ja, Frau Dr. Horn, wir sind jetzt schon fast am Ende jetzt der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Lassen Sie uns doch zum Abschluss auf ein Bild blicken, das auch Ihnen wichtig geworden ist, nämlich das Haus der Treue. Erklären Sie uns dieses Haus. Woraus besteht es?
Ja, das habe ich als Nachwort in meinem Buch aufgeschrieben. Und zwar würde ich als Sockel das Dreieck der Liebe mit der selbstlosen Liebe und der freundschaftlichen Liebe, dem Verliebtsein und der sexuellen Liebe nehmen. Und dann unter dem Sockel würde sich der Keller befinden, wie in jedem Haus auch. Das ist der Keller der Vergangenheit. Und dieser sollte immer gut aufgeräumt sein. Achten Sie darauf, regelmäßig Ihre Verletzungen und Schuldzuweisungen und Bitterkeit als Sperrmüll an Gott abzugeben. Die Wände und die Innenausstattung, die übernehmen die verschiedenen Sprachen der Liebe. Das war die Zweisamkeit, die Hilfsbereitschaft, die Zärtlichkeit, die Ermutigung und auch Geschenke, damit es schön gemütlich in Ihrem Haus ist. Und das Dach des Hauses, das schützt Sie vor den verschiedenen Krisen und macht sie Ihnen aber auch bewusst. Denn wenn Sie über mögliche Krisen Bescheid wissen und sie rechtzeitig erkennen, dann können Sie auch vorbeugen und es wird in Ihr Haus nicht hineinregnen. Der Mörtel, der das ganze Haus zusammenhält, Das ist Gottes Liebe und Gnade, frei nach dem Bibelwort: Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Ich wünsche Ihnen viel Gelingen bei dem Bau Ihres Hauses der Treue.
Ich möchte dir treu sein. Das war jetzt unser Thema hier heute. Unser Gast ist und war Frau Dr. Ute Horn. Sie ist uns zugeschaltet gewesen aus Krefeld. Und Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben manchmal keinen Einfluss auf das Umfeld, aus dem wir unsere Gäste hinzuschalten. Da scheinen aktive Arbeiten im Gang zu sein. Frau Dr. Horn, vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung standen für meine Fragen und auch die Anmerkungen der Hörer.
Ja, alles Gute, Frau Böhler.
Danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen uns natürlich, dass Sie viele Anregungen mitnehmen konnten, um immer wieder hineinzufinden in ein Ja. Ja, ich möchte dir treu sein in Ihrer Partnerschaft, Ihrer Beziehung, in Ihrer Ehe. Wenn Sie gerne Vertiefung möchten zu dem Thema, wir haben ein paar Bücher ins Internet gestellt, unter anderem auch die Buchempfehlung des Buches Treue für ein Leben, das unser heutiger Gast Frau Dr. Horn geschrieben hat. Vielleicht möchten Sie sich über das Buch informieren. Der Hörerservice hält Informationen für Sie bereit unter der 08323 96 75 110. Und natürlich im Internet finden Sie Infos auf horeb.org. Und die Sendung kann natürlich auch heruntergeladen werden von unserer Homepage. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten, reich gesegneten Tag. Behüt Sie Gott und möge auch Ihr Herz immer wieder öffnen für die Liebe Gottes und für die Liebe, die er durch Sie auch weitergeben möchte an andere Menschen. Auf Wiederhören.